Hinter den Headlines, der Recherche-Podcast für Sachsen-Anhalt.
Julius.
Große Freude
hier. Ja.
Wir sehen uns endlich mal wieder.
Endlich habe ich wieder ein...
Endlich kann man das mit den Namen mal wieder so sagen.
Genau, ja. Endlich wieder mein vertrautes Gesicht, mein vertrautes Podcast gegenüber vor mir.
Also man muss dazu sagen, wir haben jetzt echt irgendwie ungünstig nacheinander Urlaub gehabt. Erst ich und dann
uns hoffentlich
dann
nicht
du. Und deswegen haben wir das aber ganz ordentlich überbrückt, würde ich sagen. Also wir hatten ja irgendwie dann gute Gäste, die auch natürlich spannende Sachen erzählen konnten. Aber jetzt haben wir endlich mal wieder die Freude miteinander zu erzählen bei Hinter den Headlines, dem Recherche-Podcast der Mitteldeutschen Zeitung.
Für Sachsen-Anhalt.
Ist das unser Subtitel für Sachsen-Anhalt? Ja, okay.
So ungefähr, genau.
Vor mir sitzt Max Hunger.
Genau. Und vor mir sitzt Julius Lukas. Und wir freuen uns sehr,
dass das groovt sich hier richtig gut ein.
Dass wir beide wieder mal im Mikrofon sitzen.
Ja.
Und haben auch ein Thema mitgebracht, was eigentlich auch schon zu alt ist, wir jetzt aber trotzdem nochmal besprechen wollen.
Genau, wir müssen ein bisschen aufholen.
Genau, weil es aber auch ein besonderes Thema ist. Und zwar geht es um den Anschlag von Halle, der Anschlag vom 9. Oktober 2019.
2019, genau.
Genau, also.
Da war Jahrestag 5 Jahre dieses Jahr.
Genau, vor ungefähr, ja, zum Zeitpunkt der Aufnahme ist es ungefähr 1 Monat her, dass der Jahrestag war, aber es ist für uns in der Redaktion und so als Journalisten in Halle natürlich immer ein krasses Datum, wo hier auch immer große Hebel in der Redaktion bewegt werden, weil das die Stadt einfach sehr geprägt hat.
Absolut, die Stadt und auch das Land im Endeffekt, ja. Also ja. Ich meine, es war eine Zäsur, oder eine Zäsur jetzt nicht, aber es war natürlich ein absolut wahnsinniges Ereignis, was sehr viel auch danach noch ausgelöst hat.
Genau.
Und wo ja auch jeder so ein bisschen weiß, wo er war. Ich war damals gerade im Urlaub.
Ja, es ist tatsächlich so ein bisschen für Hallenser, glaube ich, wie 9/11. Ne? Man sollte das nicht vergleichen.
Man kann es
nicht
vergleichen.
Ist ein sehr einschneidendes Datum. Vielleicht müssen wir noch mal kurz erklären für Menschen, die nicht in Halle wohnen oder das aus irgendeinem Grund nicht mitbekommen haben. Am 9. Oktober 2019 ist ein Rechtsterrorist bewaffnet durch Halle gelaufen, hat versucht, in eine Synagoge hier im Paulusviertel einzudringen, ist an der Tür gescheitert und hat dann 2 Menschen erschossen
genau.
In der Umgebung. Und genau.
Quasi auf seiner Flucht oder ja, war noch nicht 100%, also hat er einfach 2 Menschen erschossen, genau. Eine Frau vor der Synagoge und dann noch ein junger Mann in einem Dönerladen um die Ecke in der Ludwig-Wucher Straße.
Und darauf folgte eine Verfolgungsjagd, verschiedene Verfolgungsszenen, eine Schießerei mit der Polizei auf offener Straße.
Genau.
Eine Flucht mit einem Taxi zunächst.
Nee, am Anfang noch in seinem ursprünglichen Auto. Und
genau.
Das Taxi hat er sich dann in einem Ort im Saalekreis in Wiedersdorf geholt. Und damit ist er dann auf der Autobahn und dann an Autobahnabfahrt dann sozusagen wurde er dann von 2 Polizisten verhaftet.
Und wir haben natürlich damals und auch in den Jahren danach immer wieder darüber berichtet, was ist wann passiert. Es hat damals auch eine Weile gedauert an diesem Tag, bis überhaupt klar war, was passiert ist. Es gab widersprüchliche Meldungen an dem Tag, es war alles ganz verrückt. Und zu diesem Jahrestag recherchieren wir hier in der Redaktion immer natürlich, wie prägt das die Stadt bis heute? Solche Fragen stellen sich und ich hatte auch immer den Eindruck, jetzt kommt der Jahrestag wieder, das ist so ein wichtiges Ereignis, wir müssen noch irgendwie noch mehr aufdecken. Und ich dachte immer, irgendwann haben wir bestimmt alles gesagt dazu, aber auch in diesem Jahr, diesmal war ich an der Recherche nicht beteiligt, aber du und unsere Kollegen Marvin Mazzulla und Jan Schumann auch, habt ihr wieder eine Recherche gemacht, die mich auch beeindruckt hat und die auch wieder zeigt, was für große Wellen dieser Anschlag bis heute schlägt und wie er die Menschen hier bis heute prägt.
Genau, was für Auswirkungen das auch über die unmittelbar in dem Moment Betroffenen hinaus hatte, beziehungsweise wie die Betroffenen auch darunter noch Jahre danach gelitten haben. Genau, das ist so ein bisschen Teil der Recherche, wie du schon gesagt hast. Wir müssen halt immer oder wir überlegen halt jedes Jahr zu diesem Datum, was können wir da machen, was können wir der ganzen Sache jetzt noch dazugeben. Natürlich geht es dann oft mit Betroffenen, die man mit denen spricht, wie es denen heute geht und so. Das ist, glaube ich, auch wichtig. Und in dem Fall, ja, hat man da noch einen anderen Ansatz, beziehungsweise waren ja auch Betroffene, um die es geht. Aber ja, vielleicht können wir einfach mal reingehen, oder?
Ja, genau. Also sag mal, wer waren denn die Menschen, um die sich die letzte Recherche jetzt gedreht hat?
Genau, also es waren in dem Fall Betroffene, mein einer Kollege, der ja auch mitgemacht hat an dieser Recherche, der hatte einfach mal aufgeworfen, dass einer der Polizisten, die an diesem Tag in diesen Schusswechsel verwickelt waren, auf der Ludwig-Hucher-Straße, also bei diesem Dönerladen.
Also vielleicht kurz dazu, das war schon eine krasse Szene, da standen, sein Auto stand auf der Straße, so eine große mehrspurige Hauptstraße in Halle, und die Polizisten hatten, glaube ich, auch ihr Auto so quergestellt und die haben sich
genau
über eine größere Distanz tatsächlich auf offener Straße beschossen.
Genau, die waren Streifenpolizisten und wurden dann eben dorthin geholt, wie wir schon gesagt hatten, unübersichtliche Lage, wussten aber eben, dass das sehr gefährlich ist, dass da auch geschossen wird, und haben sich dann entsprechend kurz noch ausgerüstet, also mit Helm und kugelsichere Weste.
Der Attentäter auch in kompletter Kampfmontur,
genau,
mit selbstgebautem Gewehr.
Genau. Und standen dem dann sozusagen gegenüber und haben auf ihn auch geschossen. Also der eine Polizist, es waren drei Polizisten, eine Frau, zwei Männer, ein jüngerer, ein älterer Mann. Und der Ältere, das hat Mario Mazzulla dann eben uns gesagt, ist schon gestorben. Der ist verstorben, schon im Frühjahr 23, also schon vor über einem Jahr. Und naja, das ist halt so ein bisschen Journalismus, ja. Ich meine, man probiert mit allen Beteiligten ins Gespräch zu kommen. Wir haben natürlich auch vorher immer schon probiert, mit den Polizisten zu sprechen. Die wollten nicht. Also das klingt immer so ein bisschen sensationslüstern. Und auf der anderen Seite erlebe ich es oft, dass Opfer und Betroffene auch sprechen wollen gerne, weil sie sich auch mitunter nicht gehört fühlen oder mit ihren Anliegen nicht gehört fühlen. Und
die Sache ist ja auch, wenn sowas passiert, fallen die Blicke schnell auf den Täter, dem kann die Polizei habhaft werden, der sitzt im Gerichtsprozess. Journalisten können in öffentliche Gerichtsprozesse rein. Du warst ja, glaube ich, auch damals mal da.
Ja, ich war auch oft bei dem Prozess.
Und dann passiert es schnell, oder es kann passieren, dass der Fokus so auf den Täter und auf seinen Taten liegt, aber das muss man ja auch irgendwie ausbalancieren, weil das ist der Täter, das ist der Schuldige, in dem Fall ist er ja auch wirklich verurteilt worden, und man möchte natürlich auch irgendwie die Man möchte natürlich auch irgendwie die Opfer zu Wort kommen lassen, weil das sind ja die bis heute, sofern sie noch leben, darunter leiden.
Absolut, genau das ist das. Und deswegen haben wir auch immer Polizisten angefragt. Das Innenministerium wollte das, hat das abgelehnt, oder vielleicht haben sie auch mit den Polizisten gesprochen, egal, wir haben es auf jeden Fall nie geschafft, da irgendwie mit Polizisten ins Gespräch zu kommen. Und nun war eben diese Sache mit diesem Polizisten, der schon tot war, und das kann ja auf verschiedene Wege passieren, warum jemand zu Tode kommt. Aber da war auch die Annahme nahe, dass das auch aufgrund der Belastung im Einsatz und auch aufgrund der Belastung in diesem Fall gewesen sein könnte. So erstmal die Annahme. Und dann haben wir halt begonnen zu recherchieren. Und das ist immer eine komplizierte Recherche, weil es eben doch sehr ins Persönliche geht, von jemandem, der schon verstorben ist. Und wie du das schon gesagt hast, für uns war so ein bisschen die Idee, warum wir das machen, eben auch zu zeigen, was für Auswirkungen das auch in der langen Sicht hat. Also wie Menschen darunter weiter leiden und wie es auch vielleicht ihr Leben kaputt machen können, ohne jetzt zu sagen, dass es in dem Fall so war. Das ist, glaube ich, ein bisschen differenzierter. Genau, aber das war so ein bisschen die Idee. Also wie im Endeffekt gibt es eine Linie zwischen dem Attentat, dem Anschlag, was da passiert ist, auch dem Einsatz, gibt es eine Linie zwischen diesem Ereignis und dem Tod des Polizisten.
Skizziere das doch mal kurz. Was habt ihr herausgefunden? Was kann man über diese mögliche Linie sagen?
Genau, also man muss da wirklich vorsichtig sein, weil man gerade bei solchen persönlichen Sachen eben echt auch gucken muss, dass man das belegen kann. Und da gibt es im Journalismus ja ein ganz, ganz praktikables Prinzip, das ist Zwei-Quellen-Prinzip. Also wenn dir zwei Leute unabhängig voneinander ein Sachverhalt schildern, dann kann man schon mit gutem Gewissen davon ausgehen, dass da was dran ist.
Zumal das ja auch in dem Fall Quellen, also Menschen sind, die uns was sagen, die in der Regel nicht mit Namen im Text auftauchen wollen.
Genau, da gab es keinen, der mit Namen im Text auftauchen wollte. Das hat doch ein bisschen was damit zu tun, ja, dass wir natürlich auch im Polizeikontext befragen und da sich natürlich keiner mit sowas hervortun möchte, beziehungsweise wir haben natürlich auch mit dem Innenministerium gesprochen, die haben die meisten Fragen nicht beantwortet, ist auch in Ordnung im Endeffekt. Die sind da Dienstherr und genau, und haben da eben eigentlich nichts beantwortet. Aber das öffentlich zu machen, ist natürlich nochmal ein anderer Schritt, und das macht natürlich kein Polizist und keiner, der da irgendwie in diesem Kreis unterwegs ist. Genau, und das haben wir halt gemacht und probiert herauszufinden, was war das für einer? Also wir haben ihn auch im Text Dirk F. genannt, das ist auch in Ordnung, also auch so ein bisschen Anonymisierung. Man kann es wahrscheinlich rausfinden, wenn man das wirklich wollte, aber genau, haben so ein bisschen verschiedene Quellen dann befragt, und das ist gar nicht so einfach, weil man muss ja erstmal auch Leute finden, die da irgendwie Kontakt haben. Wir kennen natürlich bestimmte Leute in diesen Kreisen und haben bestimmte Ansatzpunkte, aber man muss sich da ein bisschen rantasten, und das ist dann schon schwierig, was zum Beispiel nicht gelungen ist, rauszufinden, Verwandtschaften, irgendwie jemanden aus der Verwandtschaft rauszufinden oder so. Und das ist auch für mich so die größte Gefahr gewesen, dass man oder die größte Verantwortung, könnte man fast sagen, gegenüber den Verwandten, dass man da jetzt eben nicht irgendwie eine reißerische Geschichte draus macht, die dann vielleicht irgendwie jemand liest, der ihn kannte. Und
ja, man muss sich immer, wenn man sowas schreibt und recherchiert, oder vor allem wenn man es aufschreibt, muss man sich einmal vorstellen, wie das ist, wenn das irgendwie ein Angehöriger ist, der das liest, kann der damit leben.
Genau, genau.
Was macht das oder, mit dem womöglich?
Oder eben auf der anderen Seite die Argumente für, warum machen wir das, müssen dann eben auch besonders, besonders gut sein. Und es gab ja nicht nur diesen Betroffenen, der, also man könnte es vielleicht im Endeffekt so sagen, dieser Vorfall war, es gab, also sozusagen, es deutete sich bei ihm vielleicht schon bei dem Polizisten, der hatte wahrscheinlich schon länger Probleme im Dienst, beziehungsweise fremdelte damit. Das hat mir auch ein Polizist ganz schön erklärt, dass das eben für insbesondere die älteren Polizisten, der war, glaube 89 oder 88 in den Dienst gekommen, die haben auch noch eine andere Polizei erlebt, also jetzt nicht die DDR-Zeiten, sondern eben doch eine Polizei danach, die sehr viel, so hat er es beschrieben, familiärer geprägt war. Also da war man in festen Gruppen zusammen, und jetzt, dann gab es relativ viele Strukturreformen und so, wo halt das alles so ein bisschen entzerrt wurde, auseinandergerissen wurde. Es gab ja auch die Zeiten, wo im Land, das hat sich in den letzten Jahren gebessert, aber wo im Land auch tatsächlich einfach wenig Polizisten da waren, also wo da auch wirklich abgebaut wurde. Und wo dann die Verbliebenen oder die Polizisten halt nicht mehr in so festen Strukturen waren, weil man die halt überall brauchte oder dann halt im Endeffekt, könnte man jetzt wirtschaftlich sagen, effizienter einsetzen wollte. Naja, auf jeden Fall sind da so persönliche Strukturen weggebrochen, die eben alle nicht so hundertprozentig verkraftet haben und dann schon auch gefremdelt haben mit ihrem Job. Und was man, glaube ich, gut sagen kann, ist, das hat er auch selber vor Gericht gesagt, also der Polizist hat auch vor Gericht ausgesagt.
Als Zeuge, in dem
Prozess gegen den Attentäter. Hat natürlich auch gesagt, dass er da sehr drunter gelitten hat unter diesem Ereignis. Es gab auch noch ein vorhergehendes, also vor seinem Tod hat es auch in seiner Wohnung gebrannt. Und wo er gesagt hatte, dass ein Sicherungsdefekt war, kann ich jetzt auch nicht hundertprozentig sagen, ob es so war, aber es waren so mehrere tragische Ereignisse, die da zusammenkamen. Genau, und dann kristallisierte sich da so ein Bild heraus, sage ich mal, dass ihn das schon auch mitgenommen hatte, noch dieser Dings. Und es gibt eben auch andere Leute, die, ich erinnere mich da immer sehr, sehr, ja, intensiv an oder plastisch an so einen Malermeister, der in dem Prozess damals sogar gar nicht, also der hatte, das war der Chef des jungen Manns, der getötet wurde im Dönerladen, der selbst bei dem Prozess nicht aussagen konnte, weil ihn das so aus der Bahn geworfen hatte, weil er natürlich auch eine für sich eine persönliche Schuld da gesehen hat, dass da sein...
Inwiefern eine Schuld?
Naja, dass er mit seinem Lehrling in diesen Laden gegangen ist, also diese Konstruktion. Genau, also sowas, dass das Leute da komplett rausgeworfen hat. Und es gibt ja auch noch in dem Text noch ein anderes Beispiel.
Ja.
Das ist das Paar aus Widersdorf, also da ist der Attentäter hingefahren mit seinem Auto und hat dort probiert, ein neues Auto zu kriegen, weil sein Auto
einen Schaden hatte. Auf der Flucht vor der Polizei aus Halle rausgefahren, in den Saalekreis und in Widersdorf gestrandet, gelandet.
Ja, das ist im Endeffekt ein Sackgassendorf, wo er da reingefahren ist.
Ich glaube, er hatte auch einen kaputten Reifen.
Genau, er hat einen kaputten Reifen und hat dann dort eben ein Auto gesucht und ist dann halt an die erste Tür gegangen, die er gekriegt hat. Und
muss man sich nochmal vorstellen, Typ in Kampfmontur, mit bewaffnet, steht einfach plötzlich vor deiner Tür.
Genau. Und Und dort hatte dann eben zwei Leute, die dort gewohnt haben, hat er angeschossen, also beide. Jetzt brauchen nicht alle Details nochmal erzählen sozusagen, aber das war natürlich für die eine extreme Situation. Und mit denen konnte ich auch nochmal sprechen, also bis hin zu die...
Also er hat sie bedroht, wollte die Autoschlüssel haben und hat sie auch angeschossen.
Genau, die haben die Autoschlüssel nicht, also hat, bin nicht mehr 100% sicher, wie die Situation war, aber der Mann ist erst hingegangen sozusagen, hat die Tür geöffnet und hat dann gesagt, er hatte den Autoschlüssel jetzt nicht, und darauf ist hat der Attentäter ihn erst angeschossen, dann kam seine Frau dazu, hat sie angeschossen und hat auch die weiter bedroht, bis hin zu der Situation, dass er ihm die Waffe vorgehalten hat und abdrücken wollte, an den Kopf, glaube ich, war es sogar, und einfach die Waffe in dem Moment gesponnen hatte, beziehungsweise keine Patrone mehr hatte, um nachzuladen, und das quasi im Endeffekt den dort das Leben gerettet hat, könnte man,
muss man sich
schon
mal vorstellen,
sagen.
Ja. Jemand hätte eine Waffe im Kopf.
Und genau, und mit denen konnte ich nochmal reden. Die hatte ich auch schon relativ schnell nach dem Attentat, hatte ich die Krankenhaus getroffen. Die haben sich da mit mir unterhalten, das erzählt, und mit denen konnte ich jetzt auch nochmal sprechen. Und die sind genau auch so ein Fall, die hat das komplett aus der Bahn geworfen. Die können nicht arbeiten. Die haben gesagt, das Einzige, den sie...
Aus psychischen Gründen können.
Ja. Ja, auch aus psychischen zum einen, aber auch aus körperlichen Gründen. Also es ist auch, die haben auch immer noch neurologische Schäden, oder im Endeffekt wissen sie es gar nicht so genau, aber auf jeden Fall sind Schmerzen da. Genau, und die haben ihr Privatleben komplett aufgegeben, kann man sagen.
Das ist ja auch, das sind jetzt zum Beispiel zwei ja sehr direkt betroffene Menschen von diesem Anschlag. Sie sind nicht gestorben, aber sie sind schwer verletzt worden. Und leiden bis heute sehr darunter, aber wenn man jetzt so, keine Ahnung, der Anschlag von Halle kommt in der Tagesschau und in einem anderen großen bundesweiten Medium, dann spricht man über zwei Todesopfer, aber da gibt noch viele Menschen, die, wenn das der Chef vom Malerlehrling ist oder eben die beiden, die Südersdorf, die ja sehr direkt betroffen sind, die kommen dann in der Regel ja gar nicht vor.
Genau, die kamen schon auch vor, aber die hatten insbesondere, also für die war zum Beispiel immer nicht ganz so nachvollziehbar, es hat sich auch geändert, dass immer vom Anschlag von Halle die Rede war und dass ihr kleiner Ort, wenn er auch ein kleiner Ort ist, aber dass der ja auch betroffen war, dass zum Beispiel auch, was ja wirklich auch kaum gesagt wurde, die noch sehr, sehr lange da in dem ganzen Ort in ihren Häusern bleiben mussten und Angst hatten, weil irgendwie gesagt wurde, da könnte eine Bombe sein oder so, also auch solche Sachen, die ja sozusagen Ort auch prägen. Und das, ja, man kann sich das schwierig vorstellen, aber ich glaube, für Leute, die davon betroffen sind, macht das schon einen Unterschied. Werde ich eben auch mit wahrgenommen einfach in dem, was ich da erlebt habe, oder wird da einfach so drüber hinweggegangen? Und den Eindruck hatten sie lange oder haben sie wahrscheinlich auch heute noch. Und hinzu kommt jetzt auch, dass die noch immer, und da gibt es jetzt sogar auch ein Gerichtsverfahren, noch immer um die Opferentschädigung kämpfen. Da muss man ein bisschen differenzieren. Es gab direkt danach eine Opferentschädigung, die hat jedes Opfer bekommen. Also
Geld.
Genau. Ja, im Endeffekt ist es immer Geld. Die hat jedes Opfer bekommen. Das waren, ich glaube, 5.000 Euro. Ich weiß nicht ganz, bin ich 100% sicher, aber ich glaube, es waren 5.000 Euro. Also Leute, die in der Synagoge waren, Leute, die in dem Dönerladen waren, die haben das alle bekommen. Und auch die in Widersdorf haben das auch bekommen. Und die sind jetzt aber eben aufgrund ihrer Situation und aufgrund dessen, dass sie auch jetzt schon in Rente gehen mussten, also EU-Rente ist das dann, aufgrund dieser Situation machen die eben weitere Ansprüche geltend. Und es gibt da durchaus auch Gesetzeslagen, die sagen, wenn man Opfer einer Gewalttat ist und den Verursacher jetzt nicht direkt dafür habhaft machen kann sozusagen, dann kann man eben, kann das Land einspringen oder muss das Land einspringen, genau. Und da sind die jetzt in Verhandlungen, weil da eben, oder gibt es einen Gerichtsprozess zu, weil da das Land sich, ja, soweit ich das jetzt nachvollziehen konnte, querstellt und sagt, nö.
Ja, aber ich finde es schon beeindruckend, es ist jetzt 5 Jahre her und noch immer gibt es so intensive, also schlimme Spätfolgen, auch wenn du sagst, dieses Ehepaar aus Widersdorf, die ihr ganzes Privatleben ist, weiß ich nicht, auf Eis gelegt oder auf jeden Fall völlig anders als vorher. Sie können nicht mehr arbeiten. Das ist ja schon 5 Jahre, ist ja auch schon eine Zeit, aber das ist halt.
Ja, bei den beiden vor allen Dingen hatte ich eben so am Anfang, die haben das dann so, also ich hatte die auch nochmal getroffen, da hatten die so ein bisschen auch als für sie zweiten Geburtstag gesehen, dieser Tag, wo sie halt eben überlebt haben.
Das klingt eher positiv.
Das klang damals eher positiv, aber das hat sich irgendwie nicht so bewahrheitet. Aus welchen Gründen auch immer, das kann ich jetzt schlecht nachvollziehen oder schlecht sagen, aber es hat auf jeden Fall, die Langzeitfolge ist, ist zum Albtraum geworden. Und die Frau hatte mir auch gesagt, er hat uns nicht erschossen, aber aus dem Leben geschossen. Das fand ich so ein bisschen, das fand ich sehr treffend, weil ja, das ist so ein bisschen deren Gefühl. Sie sind raus aus dem Leben so und sie sind nicht gestorben, aber so richtig leben würden sie es auch nicht nennen.
Also für mich, auch als Menschen, der ja auch in Halle lebt, auch zu dem Zeitpunkt in Halle gelebt hat, ist es irgendwie, ich schätze mal viele, viele anderen Menschen auch, man hat ja eigentlich das Gefühl, wir leben in einem geschützten Raum in Deutschland. Ich gehe durch die Stadt, ich habe eigentlich keine Angst. Und dann passiert sowas Krasses, was diese Idee von, das ist meine Heimat, mein Schutzraum, so zerreißt. Und wenn ich jetzt ich kann es mir nicht vorstellen, ich kann es nicht nachvollziehen, ich kann es nur versuchen, anhand auch dem, was die Menschen, die davon betroffen sind, zu erzählen, verspüren. Wenn das einmal so kaputt ist, ist es schwer, diese Sicherheit wiederzukriegen.
Ja, das scheint so zu sein. Wie gesagt, man kann nur jedem wünschen, dass es nie durchmachen muss und nie diese Erfahrung sammeln muss. Es gibt auch Leute, die da anders umgegangen sind. Also ich habe gehört von den anderen beiden Polizisten, die in diese Schießerei verwickelt waren, dass die damit eben anders umgegangen sind. Die sind doch im Dienst wieder und also arbeiten noch bei der Polizei, soweit ich das weiß. Ja, also das muss nicht immer so gehen. Und was man auch dazu sagen muss, das ist vielleicht auch wichtig, es gibt da schon in der Polizei Strukturen, die das auffangen. Es gibt Kriseninterventionen, die da sofort greift. Also da gibt's Angebote und als der gestorbene Polizist, als der vor Gericht war, hat er auch eine Seelsorgerin dabei gehabt zum Beispiel, die auch von der Polizei war. Also es gibt diese Unterstützungsstrukturen und man muss vielleicht so ein bisschen konstatieren, dass es halt trotzdem manche halt durchfallen durch dieses Raster, was da ist, aber was vielleicht in dem Moment nicht passgenau ist oder so, das ist schwierig zu sagen, aber ja, in dem Fall war es wahrscheinlich leider so.
Die Frage, die sich ja auch uns als Journalisten dann auch immer vor diesem Jahrestag stellt, ist, was machen wir jetzt damit? Also wir können jetzt jedes Jahr schreiben, wie schlimm das alles immer noch ist für viele Menschen. Vielleicht wäre es aber auch cool, wenn wir irgendwie was daraus lernen können. Fällt dir was ein?
Naja, also ich verbinde mit solchen Sachen, die natürlich jetzt nicht amüsant sind oder so, die halt ein furchtbares Ereignis immer wieder thematisieren. Ich erhoffe mir halt, dass bei sowas klar wird, dass dieser Extremismus, der damals sich eben im Handeln dieser einen Person Bahn gebrochen hat, dass da halt vielleicht irgendwie umdenken, das ist jetzt ein bisschen schwierig, aber dass die Leute halt merken, ey, das ist nicht nur die eine Tat an sich oder die Taten, die an dem Tag gewesen sind, sondern es hat einfach Langzeitfolgen und dass man einfach sich überlegt, wollen wir in einer Gesellschaft leben, die das irgendwie hervorbringen kann oder wollen wir gucken, dass wir da irgendwie gegen arbeiten?
Dazu muss man vielleicht nochmal erklären, der hat sich ja quasi in seinem Privatzimmer vor seinem Computer radikalisiert, soweit wir das heute wissen. Also
genau.
Es sieht von außen aus wie ein Einzeltäter, aber sein Antisemitismus und sein Rechtsradikalismus ist quasi gefüttert worden durch eine große internationale Internetgemeinschaft, digital.
Ja, und dann kann man natürlich auch sagen, dass er natürlich absoluter Psychopath ist. Das stellt sich jetzt immer mehr heraus. Der ist ja auch in seinen Gefängnisaufenthalten keinesfalls irgendwie zu Einsichten oder irgendwas gekommen. Der macht ja munter weiter mit Ausbruchsversuchen und allem. Also das kann man schon auch sagen, aber diese Sache, dass man schon auch diese Schicksale zeigt, die da dranhängen an diesem Extremismus und da glaube ich, kann man auf jeden Fall eine Gesellschaft immer wieder sagen, hier Leute, guckt, das passiert.
Und für uns in der Redaktion, finde ich, ist das, kann man auch auf jeden Fall darüber reflektieren, wie viel Raum kriegen Täter und Opfer im Verhältnis und wann, in welchem Timing und auch, ja, wie.
Ja, wir nennen zum Beispiel, also das sind immer nur kleine Sachen, aber wir nennen den Täter bis heute nicht bei seinem vollen Namen.
Genau. Das war aber auch eine Diskussion, andere Medien machen das ja.
Ja, ziemlich alle machen das, glaube ich, mittlerweile. Ist ja auch kein Geheimnis, finden wir auch schnell raus, aber das ist auch immer so ein bisschen so ein Weg, einfach diesen Täter nicht zu groß zu machen. Ja, aber das Problem wird sich nächstes Jahr wieder stellen. Was machen wir zu dem Tag? Und mal sehen, was dann kommt.
Naja, wahrscheinlich werde ich wieder überrascht sein, was es darüber doch noch alles zu berichten gibt.
Ja, und wir wollen ja auch mal nicht so ganz negativ rausgehen. Also zumindest aus dem politischen Raum, aufgrund dieses Artikels hab ich gehört, dass es zumindest mit den Betroffenen aus Widersdorf da, dass da ja mal geguckt werden soll, ob man da irgendwie eine Lösung findet. Aber gut, es gibt einen Gerichtsprozess, da kann man jetzt erstmal nichts machen. Aber genau, dass da vielleicht ein bisschen Bewegung reinkommt.
Das ist jetzt vielleicht kein klassischer positiver Ausblick, aber ich lasse das gelten.
Ja, bei dem Thema natürlich auch sehr, 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 sehr schwierig.
Ja. Wir müssen ja nicht mit einem Grinsen rausgehen, aber wenn es ein Lehrer erst was Konstruktives daraus sich ziehen lässt.
Genau. Okay, ja, wir verlinken natürlich den Artikel, denke ich mal.
Den packen wir in die Shownotes.
Genau.
Yes. Podcaster und dann, machen.
Genau.
Ja, und Podcast, ansonsten würde ich sagen, nächstes Mal, vielleicht sehen wir uns ja hier im Podcast-Studio zufällig, Julius.
Ich gehe fest davon aus.
Das könnte ja passieren.
Also Urlaub ist ja erstmal nicht mehr geplant.
Na.
Wie, na?
Nee, keine Sorge.
Machst du jetzt nicht der Urlaub oder was? Warst du gerade weg? Nein. Also, bis zum nächsten Mal und vielen Dank fürs Zuhören.
Tschüssi.
Ciao.
Hinter den Headlines, der Recherche-Podcast für Sachsen-Anhalt.